Ja, ich glaube, dass viele Künstler wirklich so ernst an die Sache rangehen und das machen und dass es auch richtig ist. Also, weil es ist anstrengend, es ist auch Schmerz und
ich sitze heute wahrscheinlich mit dem einzigen Menschen zusammen, dem ich bei der ersten Begegnung während des Händeschüttelns folgende Worte entgegengebracht habe. Ich bin ein großer Bewunderer ihrer Kunst. Was und vor allen Dingen, wer mich zu dieser klischeebehafteten Aussage und Huldigung gebracht hat, dem gehen wir heute auf den Grund. Herzlich willkommen, Mieke Haase.
Hi.
Ich bin ein großer Bewunderer ihrer Kunst. Das waren meine ersten Worte, die ich dir entgegengebracht habe.
Und ich habe gesagt, du bist der Verrückte.
Ja, nee, das... Ach so, ja, das stimmt. Das stimmt, das war deine Begrüßung.
Weil, schon hart, ne?
Ja, ich wurde anmoderiert als Verrückter und ich...
Nee, als wirklich als super kreativer Typ, den ich unbedingt kennenlernen muss und so. Es ist mir dann einfach so rausgerutscht, sorry.
Ja, aber so wurdest du mir ja auch anmoderiert. Wir haben uns getroffen für alle Zuhörenden auf einer Veranstaltung, wo wir beide gesprochen haben. Ich wusste aber vorher, was du machst.
Ja, ich nicht.
Also, ich habe mir Bilder angeguckt natürlich, weil du du bist unter anderem nebenberuflich KI-Künstlerin und auch hauptberuflich KI-Künstlerin, oder?
Ich würde immer noch sagen, es ist eine Passion und ein Hobby und etwas, was mich durch die Nächte treibt, aber mein Beruf ist immer noch Kreativdirektor.
Ja, also du bist Kreativdirektor, Leiterin einer Agentur für Branding und Storytelling, nennt sich das.
Ich bin sogar Besitzer.
Ja. Also du bist Unternehmerin und Kreativchefin der Agentur Loved. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ich habe es letztens von einem Engländer nochmal. Loved.
Loved. So. Ja. Ja, wir neigen irgendwie dazu, dass
Loved.
So. Ja, Loved. Entschuldigung, wir sitzen hier direkt an der Elbe. Du bist gelernte Grafikerin, du hast Grafikdesign studiert, so ist es richtig.
Ja, wenn man das Studieren nennt, ich habe nur ein Jahr absolviert, aber ich war ganz gut.
Ja, genau. Wie bist du darauf gekommen? Was wolltest du werden, als du Kind warst?
Indianer. Darf man heute nicht mehr sagen. Native American, habe ich damals bestimmt auch schon gesagt. Also ich wollte eigentlich mal Kunstlehrerin werden. So, und habe aber gemerkt, so mit Kindern und so, das ist mir, glaube ich, zu anstrengend. Und ich konnte einfach nichts anderes. Mein Papa ist Grafiker, meine Mama ist Grafikerin. Ich konnte nichts anderes. Deswegen bin ich das geworden.
Das heißt ja aber, wenn du aufgewachsen bist damit bei dir im Haus, war das auch schon Werbung?
Es waren mehr so Ideen, also mein Vater war nicht mehr in der Agentur, sondern hat irgendwie Sachen gemacht wie Restaurantkonzepte und Städteplanung und solche Sachen. Aber ich bin damit aufgewachsen, dass er morgens früh um 4 Uhr aufgestanden ist und 5 Stunden gearbeitet hat und ich mit dem Kaffee geweckt habe manchmal und dann immer über die Schulter geguckt. Und entweder hat er an der Schreibmaschine geschrieben oder gezeichnet und so, und ich habe eigentlich auch, seitdem ich 2 Jahre bin, nur gezeichnet.
Das war alles auch noch so richtig analog mit so Benzinstiften und solchen Dingen. Also ich kenne das ja auch, wenn man so in den 80ern, der Vater von einem Freund von mir, interessanterweise von dem Freund, über den wir schon gesprochen haben, der immer Geburtstag hat und wir feiern in St. Peter-Ording mit diesem Bus, über den haben wir heute schon gesprochen, der war hier auch schon mehrfach, Florian Wahlberg. So, Punkt. Sein Vater ist Werbegrafiker damals gewesen und ich fand das wahnsinnig faszinierend. Also, weil das war so dieses Zeichnen mit diesen Stiften.
Die hießen AD-Marker.
Ja.
Und waren wirklich voller Formaldehyd. Und ich habe also ab 2 Jahren habe ich die Ausrangierten bekommen und mit diesen gemalt. Deswegen auch der Geisteszustand.
Ja, aber das heißt, ich stelle mir dann auch so einen Haushalt vor, dass das sehr kreativ chaotisch war. Ist das so?
Ja. sehr bunt, sehr, sehr, also bis ich 6 war, haben wir mit meinem Vater zusammengelebt und dann haben meine Eltern sich scheiden lassen und das war aber wirklich also so eine Traumwohnung, wie man sich vorstellt, total bunt. Wir hatten das größte Zimmer, es war weiß, überall waren so Werbefiguren wie Play, also hier Play Big und solche Sachen und total toll, so. Richtig, richtig schön, wie man sich das vorstellt. Nur haben die Eltern sich irgendwie nicht verstanden. Also wir fanden es super.
Ja gut, aber wenn man damit aufwächst und dann selber auch zeichnet, war das wahrscheinlich dann auch das, was in der klassischen Schulbildung dann auch gefördert wurde? So hat das irgendwie ein Kunstlehrer erkannt oder sowas? Oder warst du selber so selbstbewusst, dass du gesagt hast, okay, das mache ich dann jetzt?
Also ich würde sagen, ich habe alle Kunstlehrer so wahnsinnig geärgert immer, dass die mich nicht besonders toll fanden, bis auf in der dann, also Realschule ab 9., 10. hat man dann so Wahlfächer und dann habe ich Kunst gewählt. Das Problem war aber, dass der Kunstlehrer, der diese Fächer gemacht hat, auch mein Sportlehrer war. Und Sport war jetzt nicht so mein Ding. Und deswegen hatte ich echt Angst. Klaus Küpper-Tetzel hieß er.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Und hatte ich echt Angst, dass ich da total versage, weil er mich ja vom Sport kennt und ich ja hauptsächlich irgendwie vom auf der Bank sitzen. Und dann war das aber so, dass es wirklich, dann hat er plötzlich auch mein Potenzial so erkannt. Und wir waren so dick, das gibt's überhaupt nicht. Der hat mich total gefördert. Der hat auch gesagt, mach unbedingt weiter und super gut. Und da habe ich, glaube ich, also ich hatte immer schon, glaube ich, ein ganz okayes Selbstbewusstsein, aber das ist dann nochmal gut gefördert worden. Und dann bin ich auch auf die Fachoberschule für Gestaltung, also dann wirklich so, also wie gesagt, also du hast, wie gesagt, im Podcast geht es vor allen Dingen um Quereinsteiger und so weiter. Nee. Aber ich habe so einen ganz linearen, langweiligen Weg.
Ja, obwohl, wenn man, ja, das ist dann ja das Studium gewesen, was du sehr schnell durchgerauscht bist, weil du, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, du warst zu gut.
Ja.
Ja, ist ja auch mal was Schönes einfach. Also das heißt, wirklich 2 Semester studiert eigentlich und Regel wäre gewesen 8 oder was, ne?
Nee, damals waren es 6. Ja. Also das war schon eine Privatschule. Also ich war nicht so gut in der Schule, deswegen irgendwie kein normales Studium. Dann irgendwann gewartet auf den Numerus Clausus und dann habe ich gesagt, so nee. Und dann hat eine Freundin mich angerufen und hat gesagt, du, hier gibt es Privatschulen, die gibt es irgendwie sonst nirgendwo oder gab es damals sonst nirgendwo und dann bin ich dahin und dann habe ich halt im 4. Semester angefangen und im 5. meinen Abschluss gemacht und deswegen sehr schnell.
Das waren so die 90er, ne?
Da, ja, das waren die 90er.
Ja, also die wilde, wir haben uns da ja auch schon mal privat drüber unterhalten, das war so auch eins der Berufsbilder, die man so, also das war halt auch.
Das war mega sexy.
Ja, modisch ja, auch. Ja. Und danach geht man halt in die Werbung. So. Ja.
Also ich weiß noch wie heute, ich war 16 und bin ins Kino gegangen und habe dort die Cannes-Rolle gesehen. Im Kino. Leute, ja, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und ich weiß immer noch, da war so ein japanischer Nudel, Nissin Nudel Cup. Also ich kann mich noch so daran erinnern. Und Werbung war einfach. Das war so richtig toll. Das war irgendwie, dass wir gedacht haben, das ist richtig cool.
Ja, aber auch Werber waren ja so ein, also gab es ja so den Stereotypen Werber, Jean-Remy von Matt, den man dann auch irgendwo mal bei, ja nicht bei Lanz, aber irgendwo in der Talkshow gesehen hat und die haben da verrückte Sachen gemacht.
Aber das war schon später.
Ja, klar, natürlich. Ja. Aber den gab es da noch.
Der war damals, also als ich studiert habe, war der noch bei Spree und Jacobi und hat sich gerade quasi selbstständig gemacht mit Jungformat.
Ja, okay. Ja,
war das erste Jahr Jungformat, glaube ich. So,
ja. Okay, ja, aber man hat das dann so mitgekriegt, weil die natürlich viele Presse. Aber es gab so dieses.
Ich bin nicht von Jean-Remy geprägt.
Nein, aber es gab dieses typische, ja, und Springer und Jacobi ist natürlich auch eine Agentur gewesen, die dementsprechend. Ja, wie so ein, ja, auch, also ich kenne viele, die sagen, das ist eine Sekte gewesen.
Ja. Also ich war sehr gerne in dieser Sekte und ich bin auch wirklich sehr geprägt von beiden. Also die, das war schon irre und ich habe letztens einen Podcast mit Michael Trautmann, wo es um New Work und wir haben eigentlich gemeinsam festgestellt, die haben eigentlich schon New Work gemacht. Also zwar ganz anders, weil man würde jetzt sagen, jo, wo bleibt man denn selber? Man hat doch sein Leben abgegeben. Aber es war trotzdem so wie halt eine Erfüllung, die man, also man geht da so rein und man ja, ich hatte das Gefühl, ich gehe da voll auf und fand das irgendwie mega. Irgendwann nach 5 Jahren habe ich dann gesagt, Werbung vielleicht doch nicht so das Tollste.
Ja, und man, was man da bei solchen Konzepten eben auch nicht merkt, ist, dass natürlich dadurch, dass man voll aufgeht, auch die volle Energie dann da reingeht. Ne? Also das ist ja dann auch wie in der Sekte, wenn man dann erstmal raus ist, merkt man halt auch, wie viel man da gegeben hat.
Ja, das war aber nicht das Problem. Okay. Es war eher so moralisch verwerflich.
War das der Wechsel, dass in der Werbung gab es ja irgendwann den Wechsel von die Werbekampagne kriegt so und so viel Prozent von dem Media-Etat für die Menschen da draußen. Das ist das, was dann an Anzeigen oder Fernsehspots gebucht wird, kriegt die Agentur einen Teil von dem Media-Etat ab.
Habe ich nie drüber nachgedacht, irgendwie, wann der war.
Ja.
So, aber der war auf jeden Fall einschneidend für alle, weil dort hat es angefangen, so von, also wir haben ja immer viel gearbeitet, so, aber da hat es plötzlich angefangen, dass man Stunden schreiben musste und all solche Sachen. Und das ist mir bis heute zuwider. Das darf niemand wissen.
Also bei euch in der Agentur gibt es ein Zeiterfassungssystem.
Ja, natürlich, natürlich.
Und lass mich raten, du trägst da nichts ein?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Es trägt jemand anders für mich ein.
Das ist so schön, weil ich habe ja auch mal in Agenturen gearbeitet und ich war ganz oft in den Agenturen der Einzige, der das Zeiterfassungssystem nicht selber bedient hat.
No.
Oder nachträglich jemand gesagt hat, ja, ja, da hier so Stunden.
Aber es ist auch so ein bisschen, es ist in meiner Persönlichkeit, gibt es diesen Rebell, der auch, also Springer-Tech hatte zum Beispiel eine Clean Desk Policy. Und ich habe nie meinen Schreibtisch aufgeräumt. Das heißt also, einmal die Woche oder einmal im Monat kam der Geschäftsführer und hat gesagt, du musst jetzt deinen Schreibtisch aufräumen. Und dann habe ich alles genommen und einfach in den Schrank gesteckt, während er da war. Also relativ so. Aber dadurch, dass ich, sage ich mal, sonst ein sehr guter Arbeitnehmer war, haben sie das alles geduldet.
Ja, das ist das Geheimnis dabei wahrscheinlich auch. Ja. Aber was hat dich an der Werbung dann irgendwann moralisch sozusagen da gesagt, ich gehe da ein Stück raus, wo du vorhin sagtest, ich will da moralisch nicht, konnte da nicht weitermachen?
Ja, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass wir doch nur verkaufen. So. Und ich bin jemand, ich mag gerne, wenn die Regalnase, so hieß das früher, genauso toll aussieht wie der Film und nicht irgendwie, ja, jetzt machen wir nur Film und das andere ist, das hauen wir so weg. Das ist irgendwie, das war gegen, ja, ging mir gegen den Strich und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ich möchte irgendwie ganzheitlicher das Ganze machen. Und dann habe ich aber auch wirklich gedacht, vielleicht muss ich nochmal Kunst studieren. Ich wollte dann wirklich, bin dann nach London damals mit meinem Freund und habe gedacht, ich studiere jetzt nochmal Kunst. Habe ganz viel, oder viel nicht, aber ein paar Porträts gemalt und habe gemeint, das wäre es jetzt kann ich Kunst studieren. Ja, habe ich nicht gemacht.
Ja, aber du warst in London.
Ich war in London, es war sehr schön.
Und dann bist du wieder zurück und hast die eigene Agentur gegründet.
Nee, dann war ich erst bei Kollerebbe noch.
Ah ja, okay, ja. Also die nächste Werbeagentur.
Die nächste Werbeagentur. Also ich habe dann in diesen 2,5 Jahren gemerkt, ich kann nichts anderes. Also gehe ich einfach wieder zurück. Und das habe ich dann gemacht. Und das war auch ein holpriger Einstieg. Also dieses Selbstbewusstsein, von dem ich vorhin gesprochen habe, was schon immer da war, war dann weg.
Aber auch, weil du wieder zurück in das Verkaufen musstest, so sozusagen, war das so das, was du eigentlich moralisch abgelehnt hast, dann das wieder machen zu müssen? Weil Kollerebbe ist ja jetzt auch eine klassische Werbeagentur gewesen. Oder?
Nee, ich habe, glaube ich, für mich wirklich so beschlossen, okay, wenn ich das andere nicht packe oder nicht kann, dann irgendwie muss ich wieder Spaß an dem finden, was ich kann. Und habe das so mit offenen Augen und angenommen und habe einfach gesagt, gut, dann ist es das jetzt. Jetzt werde ich, lass ich mich wieder bezahlen, um Werbung zu machen.
Ja, aber das ist ja manchmal so. Also da gibt es ja die so Dinge, wo man dann sagt, okay, da muss ich leider wieder zurück zu dem, was ich sonst so auch kann. Das war ein schöner Ausflug hier, mich als Künstler zu sehen. Aber du bist ja Künstler.
Das sagst du so. Also ich behaupte das nicht. Ich mache schöne Bilder.
Ja.
So, und ich würde gerne Künstler sein, aber ich glaube, dass ich dieses von innen nach außen kehren nicht so wirklich habe. Und das ist auch so, als ich in London war, war das wirklich, ich hatte ein Riesenatelier. Das muss man so. Und ich habe Leinwände, ich hatte ein Budget, weil ich hatte so wenig Urlaub bei Springer und Jacobi gemacht, da habe ich mir das ganze Geld auszahlen lassen und habe es direkt bei dem Art Supplier geparkt und habe ein Riesenbudget, super Atelier, alle Voraussetzungen.
Damals war London auch noch günstiger als heute.
Das war sehr geschickt, weil die Firma, die mein damaliger Freund aufgemacht hat, hat zwei Etagen gemietet, konnte aber nur eine ausbauen erstmal. Also hatte ich die da drüber als mein Atelier. Es war sehr billig in London. Ich glaube, London war noch nie billig. Aber irgendwie trotzdem war das natürlich super. Also muss man sich vorstellen, alle Voraussetzungen, die man hat, man kriegt nichts hin.
Ja, okay. Das, ja.
Also dieser Druck und es gab irgendwie in der Tate Gallery gab es dieses Bruce Norman Kunstwerk irgendwie Work, Work, Work. Also was einfach nur so und ich glaube, ich habe mir das 10-mal angeguckt und habe mir gesagt, ich pack's nicht. Mhm. Ich kann mich nicht selber motivieren. Also quasi, man muss mir Aufgaben geben. Gib mir Aufgaben, ich mach sie. Bin ich super schnell, alles aber selber aus mir raus, ganz schwierig.
Aber du machst es ja jetzt mit dem, was du mit der künstlichen Intelligenz, du sagst immer noch ein Hobby. Das kann man übrigens jetzt parallel einfach mal gucken auf Instagram. Wo findet man dich?
Auf Instagram, ich habe mehrere Accounts.
Ja genau, deswegen habe ich sie mir nicht alle aufgeschrieben.
Mehrere Accounts, also der beliebteste, sagen wir mal so, ist Mieke Haase AI. Und da findet man alles, was mir Spaß macht. Und dann gibt es noch... Name, das ist ein bisschen schwierig, also mit AE.
Wir verlinken das alles
in
den Shownotes natürlich.
Genau, das ist, was am ehesten in diese künstlerische Richtung für mich geht, weil es mich ein bisschen nach draußen trägt, weil es ist mein Avatar. So, also irgendwie, wenn ich was erlebe, dann erlebt das der Avatar auch irgendwie. Es ist immer ein bisschen anders und ein bisschen so. Ich bin nicht so wie du. Das ist so, es ist ein bisschen hübscher. Ich habe meinen Avatar. Das ist
eine absolute Frechheit. Dieser Seitendiss.
Also, wie heißt es gerade? Muss man damit zum Arzt? Genau,
genau, ja, ich mache gerade eine Serie, das muss man damit zum Arzt.
Genau, da habe ich gesagt, oh ja, vielleicht sollte ich auch mal wieder ein bisschen. Also ich spiel da viel rum. Also Koi ist, wie gesagt, mein Avatar, ist so eine Mischung aus Pippi Langstrumpf und einer Japanerin und ist ein Shapeshifter. Das habe ich mir so überlegt, weil man ja am Anfang noch überhaupt keine
Konsistenz hatte.
Ja,
ne?
Gar nicht. Aber dann dachte ich, aber ist ja auch toll, irgendwie kann ich irgendwie einen Oktopus darstellen, der trotzdem aussieht wie ich. So. Und wie ich nicht, wie ich wirklich aussehe, also sondern wie ich gerne aussehen würde oder was ich eigentlich fühle, wie ich aussehe. So.
Und aber das ist ja genau das, was dir dann in London gefehlt
vielleicht,
hat,
ja.
Ist ja dieses, ja, also ja, das, was du erlebst, ne? Ja. Also anders kannst du ja Kunst gar nicht machen, das zu nehmen, zu verpacken, zu zerdenken oder umzudrehen und das dann auf eine Leinwand zu bringen. Da hatte ich quasi die KI, hatte ich quasi auf die Leinwand zurückgeholt.
Ja, also ihr habt mir das gezeigt, was ich eigentlich, das habe ich letztens mit einer Freundin, bin ich das so durchgegangen und die hat eigentlich den Dreh gefunden. Also ich spiele eigentlich nur. Mhm. Mein ganzes Leben ist ein Spiel. So und deswegen, und die Kunst ist mir manchmal zu ernst.
Ja.
Und ich werde auch zu hart gefordert und auch zu hart vielleicht gefragt irgendwie so, was ist denn da jetzt hinter und ist das jetzt irgendwie so und ich immer so,
Ich hatte Bock drauf, sieht gut aus.
Super aus, oder? Ja. So und das ist natürlich so, also so man könnte so vielleicht sagen, ich bin ein bisschen zu shallow für das, aber es ist sehr viel in diesem Spiel drin und da gibt's auch Seitenhiebe und Böses und alles und auch tolle Sachen und so. Also es ist gar nicht so shallow, aber es ist eine andere
Werbung. Wer hier schon länger zuhört, der weiß, dass ich unter anderem viele Jahre mal als Unternehmensberater gearbeitet habe und auch schon des Öfteren als Startup-Gründer und Unternehmer mein Glück versucht habe. Und außerdem weiß ich aus der großen Podcast-Umfrage, dass hier überdurchschnittlich viele ManagerInnen und UnternehmerInnen sowie Selbstständige zuhören. Und in jedem Unternehmen, egal wie groß oder klein, gibt es immer wieder Herausforderungen, bei der man sich idealerweise die Hilfe von Experten dazu holt. Und glaubt mir, mein heutiger Podcast-Partner hat genau das, Experten. Denn diese Folge wird präsentiert von Things. Und hier kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen. Ich habe jahrelang mit den Gründern von Things auf verschiedenen Projekten zusammengearbeitet und die brennen wirklich für gute Lösungen. Die haben quasi die Digitalisierung im Blut und setzen die besten Lösungen in die Tat um. Und das nicht nur in der Strategie, sondern eben auch in der Praxis. Egal ob Startup, kleine, mittelständische oder große Unternehmen, es geht immer um passgenaue und nachhaltige Transformation und die Vorbereitung auf die Zukunft. Und das Schöne, und ich kenne ja wirklich die meisten da, bei Things arbeiten wirklich Menschen, die nicht nur wissen, was sie tun, sondern das auch lieben, was sie tun. Things unterstützt seine Kunden unter anderem in den Bereichen Programm- und Projektmanagement, Prozess- und Anforderungsmanagement und Enterprise Architecture sowie Markt- und Produkt- und Servicestrategie. Und dabei ist Things immer transparent, fair und ehrlich und auch das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. So, und wenn ihr jetzt sagt, genauso einen Partner habe ich gesucht oder ihr sagt, das klingt großartig, für so eine Firma möchte ich arbeiten, dann geht doch mal auf things.company oder schreibt direkt eine Mail an info@things.company. Das findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Things wird geschrieben T-H-I-N-X, also things.company. We make things happen. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt geht's weiter. Werbung Ende.
Richtung.
Ist aber vielleicht die Ernsthaftigkeit der Kunst oder das, was ich jetzt sage, wenn da so ein Künstler klassisch stereotyp steht und sagt, was er sich dabei gedacht hat und so weiter, ist das vielleicht auch die Rechtfertigung dafür, dass er eigentlich nur spielt? So, also das frage ich mich dann halt manchmal, weil bei einigen Sachen, die sehen halt auch aus wie gespielt, ist dann aber Kunst. Aber dieses, man denkt immer, da müsste jetzt so ein tieferer Sinn hinter sein, aber manchmal ist es doch einfach auch nur gespielt.
Ja, ich glaube, dass viele Künstler wirklich so ernst an die Sache rangehen und das machen und dass es auch richtig ist. Also, weil es ist anstrengend, es ist auch Schmerz. Und man sagt ja auch, dass viele Musiker, also dass die Leute, die nur Happiness erleben, auch keine gute Musik schreiben können. Mhm. Und vielleicht ist das einfach so. Und ich bin einfach auch gern fröhlich.
Ja, andererseits, wenn man sich jetzt Corona anguckt, die Zeit, die man hinter sich hatte und auch Menschen, die keine Eindrücke hatten oder halt nur traurig zu Hause saßen. Also da sind nicht viele gute Sachen entstanden, wenn du nicht die Eindrücke auch hast, die du verarbeiten kannst. Also gerade Leute, die Comedians sind oder Sachen verarbeiten. Du musst halt Sachen erleben, damit du das verarbeiten kannst. So, und nur die Traurigkeit bringt dann auch einen Song, glaube ich.
Corona war eine meiner kreativsten Zeiten, muss ich sagen. Da habe ich meinen anderen Account, auch auf Instagram, Mieke Hase, irgendwie, wo ich Blumen verarbeitet habe. Ich habe irgendwie mir Blumen bestellt immer und habe dann da Bildchen mitgemacht und so. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und da muss ich auch sagen, das ist so. Und da haben auch Leute gesagt, das ist doch Kunst. Stell das mal aus.
Ja, da haben wir uns ja auch mal drüber unterhalten. Du hast ja auch schon mal Bilder von dir ausgestellt.
Und auch verkauft.
Und auch verkauft.
Ja.
Und
an Fans, glaube ich.
Ja, aber das, also am Ende des Tages, ich finde, das ist schon sehr künstlerisch, was du da machst. Also die Sachen sind wirklich gerade auch...
Es soll jetzt auch kein aufbauendes Ding sein.
Nee. Ich habe ja auch, und der Film ist noch nicht draußen, wenn dieser Podcast kommt. Aber ich glaube, die Hörer können erahnen, und ich glaube, ich habe das schon des Öfteren hier behandelt, dass ich die letzten Monate an einem Film gearbeitet habe und du hast da auch geholfen. So, das hat auch, aber
ich hätte gern mehr geholfen.
Eine Figur, eine der Hauptfiguren ist ja inspiriert auch von Koi, weil wir uns auf dieser Veranstaltung getroffen haben und du hast so schön darüber gesprochen, darüber, welche Ethnien da vereint sind sozusagen in diesem Charakter, damit er sowohl gleichzeitig jeder sich damit identifizieren kann, aber gleichzeitig auch größtmögliche Individualität darstellt.
Und das wusste ich nicht, dass ich das so gesagt habe, aber
ja, so
gut.
Also ich glaube, vielleicht ist es auch in meinem Kopf entstanden und genau das habe ich ja gesucht in dem einen Charakter des Films. Und ihr könnt ihn alle sehen, der kommt am 12.04. raus.
Schleichwerbung.
Da wird es eine ganze Sonderfolge nochmal extra zu geben. Ja, aber ich will das ja einfach auch nur sagen, dass ich da sehr dankbar bin, dass du mich da inspiriert hast. Und das sind ja die Dinge, man muss rausgehen, Menschen treffen, die erzählen einem was. Und dann kann man das auf die Leinwand oder in KI verarbeiten.
Ja, und ich fand es total schön, weil ich irgendwie nie so Tagebuch geführt habe. Aber irgendwie mit diesem Corona-Projekt hatte ich irgendwie schon mal sowas, wo ich, also Daily Ikebana oder Mikebana habe ich es dann genannt. Irgendwie. Und jetzt mit Koi habe ich das eigentlich wieder, auch wenn ich im Moment versuche zu pausen, weil ich weiß nicht, ob du das in deinem KI-Podcast schon hast. Hast du schon über Addiction gesprochen? Ja,
ich würde, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Einerseits ist es ja so, da sind wir uns ja auch einig, dass KI nicht Kreativität einschränkt, sondern einem viele Werkzeuge gibt, um das auszudrücken, was man will.
Ja, beflügelt fast. Ne? Ja. Also mir macht das wirklich wahnsinnigen Spaß. Also ich benutze KI auch wirklich wie eine Muse. Das ist so, also viele Ideen gibt mir die KI und nicht ich selber. Ja. Also es ist wie so ein Arbeiten mit einem sehr kreativen Menschen.
Und dann kommt da plötzlich was raus und man sieht, da will ich weiterhin. Ja, ja. So, also bei mir ist es gerade die Hässlichkeit, ne? Und die Krankheiten. Muss ich damit zum Arzt? Und bei dir sind es dann schöne Dinge,
ja, es toll darf fotografiert. Ja, es darf auch hässlich sein, ja, manchmal oder ein bisschen krass und so.
Ja, es macht süchtig.
Schlimm, ja. Also so, ich habe immer wieder Phasen, wo ich denke, ich brauche jetzt mal eine Pause, weil und dann ist wirklich so, dann freue ich mich über jeden Auftrag, den ich dann von der Firma bekomme, wo ich mal wieder was machen kann. Also ich versuche das. Also ich habe schon das Gefühl, dass es eine Addiction ist. Also wir hatten ja auch mal kurz überlegt, ob wir so ein
eine Selbsthilfegruppe.
Ja, ja, genau. Das starten wir jetzt hier in diesem Bus, die Selbsthilfegruppe, ja, für die Midjourney-Junkies.
Haseloff.
Ja, genau.
Natürlich.
Ja.
Nee, aber wenn dann diese Sucht kickt, also das sind ja so Suchtträger, die man wahrscheinlich hat, dann sieht das wie aus?
Na, erstmal ist es so, dass wenn man Langeweile hat, dass man einfach mal den Rechner oder das Handy in die Hand nimmt und dann guckt man mal. Und oft ist bei mir so, dass ich in die Galerie gehe, so, und dann sehe ich irgendwas und denkst, oh, krass.
Von jemand anders, ne?
Eigentlich von jemand anders. Ja. Und dann überlege ich so, oh, krass, aber die Idee ist gut. Wenn ich die mit Koi mache, irgendwie mal gucken, was da rauskommt, dann kommt immer was ganz anderes raus. Aber der Anstoß ist schon oft ein anderes Bild oder oft eine Situation oder irgendwas, was ich sehe. So, und dann mache ich das halt so lange. Und das ist das Schwierige. Man kann immer weitermachen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Strecke jetzt gerade gemacht, die ich total irgendwie, da habe ich jetzt schon 180 Bilder. Wer will 180 Bilder von dem gleichen Ding sehen? Niemand. Ja.
Naja, aber um dann, wie ein Fotograf, du würdest ja auch 180 Bilder machen, um das eine dann rauszusuchen.
Was mir immer sehr schwer fällt. Also ich möchte am liebsten 20 oder 25 oder 30 oder 180 zeigen. So, also es ist, man bringt sich selber in so eine Situation, wo es immer schwerer wird, das auszuwählen. Also es ist viel einfacher oft zu sagen, ah, jetzt höre ich auf und nimm das, als immer weiterzumachen. Aber das stoppt mich niemand.
Aber das Schöne ist doch eigentlich auch, dass man ganz oft so denkt, so auf Netflix oder KI und dann gewinnt die KI. Das meistens, ist ja auch was, also ich finde, das ist produktiver und erfüllender, dann da was zu erschaffen, als sich nur berieseln zu lassen, was man eben auch manchmal braucht, um Eindrücke wieder aufzunehmen.
Ja, ja, aber es ist auch irgendwie wie berieseln.
Ja, ja, dieses. Es ist eine der wenigen Sachen, wo man jetzt wieder nochmal warten
Reload.
Muss. Ne?
Reload.
Also was dieses, dass man warten muss, bis die Bilder generiert sind, das ist auch nochmal so ein bisschen zurück in die 80er, als man Computerspiele.
Das stimmt, es ist auch total schön, weil ich finde, da sieht man, wie künstlerisch die KI auch arbeitet. Also das ist wirklich wie ein Gemälde, baut die das auf. Also man sieht richtig so, das ist der Hintergrund, dann kommen so die ersten groben dunkle Silhouetten und dann so. Also es ist wirklich, wirklich krass. Also wenn man mal eine Dokumentation über einen Maler gesehen hat, dann ist das genau so.
Ja.
Und das finde ich total faszinierend. Ich mache auch manchmal so Screenshots von den Zwischendingern, weil die so schön sind.
Ja, es ist. Wir arbeiten beide mit unter anderem mit Midjourney, muss man sagen. Also wir fassen die alle nochmal im Photoshop meistens nochmal an und geht teilweise noch durch andere KIs, damit die dann irgendwann vielleicht auch druckfähig sind. Und das ist schon so ein Prozess, den man da durchgeht, wenn man dann vielleicht das Gesicht auch nochmal wechseln will oder sowas. Man kann da manchmal nicht aufhören. Ich habe das auch ganz häufig, wenn ich, also Freunde von mir wissen das, wenn ich eine Idee habe, wie ich die dann darstelle, oder Kopien von denen sozusagen von der AI errechnen lasse, dass das dann einen Abend gehen kann, dass sie halt so 30, 40 Bilder einfach zugeschickt kriegen über WhatsApp, wo ich mir überlegt habe, wie die denn aussehen, wenn die mit einem Schimpansen spazieren gehen.
Ja, oder aber auch dieses, wenn man nicht an das Ergebnis kommt. Also man hat sich was vorgenommen und man kommt einfach nicht dran. Und dann ist es immer noch eine Runde. Ja. Noch einmal.
Und das kann dann über Tage gehen.
Also ich sage immer von zwei, also wie lange dauert das, fragen mich Leute oft. Und dann sage ich von 2 Minuten bis 2 Tagen.
Ja, ich sag ja immer, wie lange brauchst du, um Kniffel zu würfeln?
Ja, das ist sehr gut.
Das kann, und je mehr man darstellen will, umso mehr Würfel sind in diesem Becher drin. Ja. Das heißt.
Aber ich habe schon viele Paschs.
Ja, das ist auch, man hat dann zwischendurch auch eine große Straße. Das ist einfach so. Und sagt, hu, wie bin ich denn da hingekommen?
Also,
ja, das
ist wirklich schon 77.000 Bildern auf definitiv Full House.
Ja, klar, natürlich. Wie viele Bilder hast du
inzwischen? 77, glaube ich.
Ja.
Du noch mehr, ne?
Nee, ich glaube nicht. Ich bin wahrscheinlich irgendwo in der Nähe. So, also wahrscheinlich bin ich drunter.
Aber die Junkies tauschen sich auch so auf, hey, bist du in der Alpha oder bist du nicht in der Alpha? Weil also Leute, die nicht in der Alpha sind, mit denen brauchen wir gar nicht reden.
Ja, obwohl, nee, das stimmt nicht. Es ist ja wirklich so.
Aber du dürftest in die Alpha, auch wenn du sie nicht benutzt.
Ja. Nee, ich bin immer noch bei Discord. Es ist hier, also viele Leute werden das nicht verstehen, die.
Ja, okay, wir müssen allgemeiner bleiben, ne?
Genau. Ja. Es ist halt so, dass wir ja auch darüber gesprochen haben, dass es jetzt sehr viele Menschen entdecken und sehr viele Leute benutzen. Und ich vergleiche das so ein bisschen mit den 90ern, als jeder plötzlich Photoshop nicht mehr Corel Draw benutzt hat, sondern Photoshop und anfing, Technoflyer zu bauen.
Ja.
So, also man sieht jetzt sehr viel KI-Gemachtes und Menschen, die kein grafisches Verständnis haben, denen reicht es. Ich will mich jetzt, also verstehst du, es ist relativ schwierig jetzt zu sagen, ohne zu sagen, also.
Ohne herablassen von oben.
Naja, aber es ist ja wie bei den Technoflyern, dass plötzlich jemand 17 verschiedene Schriftarten auf diesem Flyer hatte und halt nie was mit Grafikdesign zu tun hatte.
Wobei es natürlich so, also ich merke das bei meinen jungen Mitarbeitern, dass die zum Beispiel dieses Trash-Gestalten von genau diesen Technoflyern ist ja auch schon wieder irgendwie salonfähig, ne? So, aber ich sage immer Shit in, Shit out. Hast du keine Idee oder hast du nicht das Gefühl, ein gutes Bild zu erkennen? Dann kommt auch nur Mist raus. Aber es macht trotzdem Spaß. Also ich gönne es jedem, der das macht und zeigt es auch jedem, der das möchte und sag mal, versuch doch mal und so. Und weil ich schon das Gefühl habe, dass es schön ist, dass die Leute sehen, wie zum Teil simpel das ist. Aber wenn sie dann was wollen, auch wie schwer das ist. Mhm. Also die meisten Leute, denen ich das gezeigt habe, haben mir hinterher gesagt, boah, also jetzt sehe ich wirklich, was du da machst. Wow.
Ja.
So. Und ich sage auch hier, es ist nicht unbedingt das Machen, sondern es ist das Editieren und dann auch das Entscheiden, dass das gute Bild ist. Und das ist ja eigentlich genau mein Job. Was anderes mache ich ja nicht.
Genau, und jetzt würde ich zurückkommen, wie wird aus deiner Sicht und wie verändert jetzt schon die künstliche Intelligenz eigentlich deine Arbeit, die Markenkommunikation, die Werbung, die Produktion der Werbung. Da ist ja im letzten halben Jahr, müsste da bei euch ja eine ganze Menge passiert sein.
Also es passiert ganz viel und trotzdem ist es erschreckend wenig. Also das ist so, es sind immer noch nicht alle, die darauf aufgesprungen sind und die damit arbeiten. Weil es so ist, dass Leute, die super Mut suchen können, die haben da auch ihr Tool. So. Also das Mut suchen und das Mut erstellen, das ist eine neue Disziplin. Das ist jetzt irgendwie, das ist ganz gut angekommen inzwischen und so.
Für die Hörer, die nicht in der Werbung sind, Mutbilder sind halt die Stimmungsbilder, die man quasi, um eine Kampagne darzustellen, vorher für einen Film oder für eine Werbung einfach dem Kunden zeigt, um zu sagen, so könnte das Endprodukt aussehen. Ne?
Genau, also früher hat man gezeichnet, so, und dann hat man Photoshop gebastelt und jetzt promptet man die Sachen eigentlich. So kann man das das sagen. Aber es ist trotzdem so, dass auch Leute jetzt inzwischen Angst haben, dass die Bilder zu gut sind. Mhm. Dass wir schon so nah an dem Ergebnis sind oder dass wir das Ergebnis vielleicht gar nicht herstellen können, weil halt irgendwie ja, das Model dann nicht so gut ist und so weiter. Ne? Also es kommen noch ganz andere, andere Stolpersteine auf uns zu, als nur das Behandeln. Aber es ist schon so, dass wir...
Dass man dem Kunden quasi schon die perfekteste Version zeigt.
Und
von
dann
dem
sagt, Edge geht aber doch nicht, jetzt müssen wir es noch produzieren. So. So, und wir arbeiten im Moment gerade, also wir nennen das Rain Studio. Also wir haben eine Art Prompt Engine entwickelt, mit der wir sehr, sehr gute Bilder schon herstellen können und versuchen, die so auf Produktionsniveau aufzukriegen, dass wir die auch verkaufen können. Aber auch dort ist legalmäßig und so, es ist alles Grauzone. Es ist so, es ist wie so, wir arbeiten in der Forschung gerade.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und das macht das aber auch so spannend. Und also ich habe so eine Handvoll Mitstreiter, die alle Feuer und Flamme sind. Das macht halt wirklich Spaß. So, aber es ist noch nicht so, dass man jetzt sagt, so alle Agenturen sind schon voll drauf, machen das und es ist irgendwie easy peasy. So, also es ist immer noch in den meisten Agenturen eine kleine Gruppe, die das macht.
Ja, also das sieht man ja auch, dass viele Agenturen halt so Units aufbauen und versuchen, das Know-how in-house sich aufzubauen, um bereit zu sein für das, was da kommt, weil man das noch nicht so umsetzen kann. Ich weiß auch nicht, ob es beim Kunden schon so angekommen ist.
Also die Kunden fragen nach, die Kunden haben das zum Teil schon in ihren Pitch-Unterlagen drin. Wie gehen sie mit KI um? Wie machen sie das? Wie können wir Geld sparen? So, das ist meistens die Frage. Und wir versuchen immer zu sagen, irgendwie, es geht eigentlich gar nicht ums Geld sparen, sondern es geht wirklich eigentlich darum, um effektiver zu arbeiten, schneller am Ziel zu sein, aber vielleicht irgendwie, und das haben wir seit den 90ern total verloren, nämlich die Zeit für die Konzeption, die Zeit, eine wirklich gute Idee zu entwickeln, die Zeit der Strategie Zeit zu geben, also die Vorarbeit im Prinzip. Und da ist dieses ganze System auch mit dem Stundenschreiben, um da jetzt einen Bogen zu machen, ist halt auch ein System, was, glaube ich, in der Zukunft nicht mehr haltbar ist, weil wir werden die Stunden nicht mehr so, also es kommt wieder auf die Idee an. Du wirst wieder für Ideen bezahlen.
Genau, und Geschichten so, zu erzählen. Richtig, am Ende des Tages geht es ja immer darum, eine Geschichte zu erzählen und eine Emotion auszulösen.
Genau.
Und das braucht einfach nicht die technische Umsetzung, sondern erstmal die geistige Umsetzung und das andere folgt dann, ne?
Genau.
So, und ja, vielleicht ist das eine gute Entwicklung, aber es gibt ja auch viele Menschen, die du ja triffst, die wahnsinnig viele, also auf der Veranstaltung, auf der wir waren, gab es ja auch jemanden, der wahnsinnig Angst davor hatte, weil er also die Person aus der klassischen Fotografie kam. Und das ist so spannend zu sehen, dass dann, nachdem man das gezeigt hat, die einzige Chance ist, die Angst wegzunehmen, wenn man sich damit beschäftigt, ne?
Total. Und das sagen auch alle. Und deswegen, also ich habe gerade Peter Deng in Austin gesehen und der hat A gesagt, dass es das, also wirklich das, die powerfulste Technik ist, die er je in seinem Leben gesehen hat. Und das macht auch erstmal Angst. Er sagt aber auch, dass es die, dass er glaubt, dass es uns zum besseren Menschen macht, was ich total spannend finde, aber irgendwie so, weil wir viel mehr hinterfragen können, weil wir viel mehr auch lernen können, wirklich. Jede einzelne Person kann mehr lernen und dass sie ihre Technik quasi jetzt schon an die Leute geben, weil sie so stark ist und so viel Potenzial haben, dass wenn sie die fertig entwickelt hätten und dann rausgeben, dass wir komplett überfordert wären. Also der Mensch braucht auch das, dass er sich daran gewöhnen kann. Deswegen mit der Angst ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, damit wir nicht irgendwann eine Vollklatsche kriegen, wenn wir sehen, was alles möglich ist. Und wenn also wir auf so Panels oder was weiß ich, es ist jedes Mal so, dass ich denke so, boah, ist der schlau, was bringt der alles mit, ne? Irgendwie, was weiß der alles schon? Und ich habe aber jedes Mal dieses Gefühl so, man kann gar nicht aufhören zu lernen. Also es ist so viel und es ist so interessant und trotzdem habe ich auch manchmal das Gefühl so, ja, du bist so vorne dabei, Mieke, ne? Was passiert, wenn das alles nach hinten losgeht, ne? Dann warst du, dann zeigen sie alle auf dich und sagen, Mieke, du hast immer gesagt, das wäre super. So, ne?
Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Aber ich glaube, dass dann diese Schritte, die wir in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben, und ich meine, wie oft hast du gehört? Ja, aber die Hände kann ich einmal nicht so gut. Und ich hasse das, wenn das jemand sagt, weil ich A, erklären kann, warum Hände so unglaublich kompliziert sind. Und B, nein, es ist kein Problem mehr. Also ja, ja, es kommen immer noch mal 6 Finger raus, aber ich kann die wegmachen.
Ich freue mich inzwischen über die 6 Finger. Das ist für mich dann so ein bisschen schon nostalgisch.
Ja, irgendwann wird man so drauf gucken. Guck mal, als die KI noch keine Hände konnte. Aber es ist so dieses, also das identifiziert halt immer so ein bisschen auch, puh, aber die Hände kann es noch nicht. Also Leute haben halt Angst davor und sagen, ja, ich sehe das noch, dass das von der KI gemacht ist und das hat so einen gewissen Glanz oder sowas. Da flüchten sich halt Menschen hin, die meistens sich noch gar nicht beschäftigt haben damit.
Also ich glaube, dass wir in der Lage sind, Bilder zu machen, wo man das nicht mehr erkennen kann.
Definitiv.
So, und trotzdem ist es so, dass ich manchmal es mag, wenn es so ein bisschen quirky ist oder das irgendwie so, das ist, gehört auch zu dieser Kreativität dazu. Und ich denke auch manchmal so, jetzt sind es ganz normale Fotos.
Ja.
Da fehlt doch was.
Ja, klar, aber das, so, ne? Das wird sich natürlich auch im Film nochmal drehen. Ne? Also wir werden das in allen Bereichen der Bilddarstellung sehen, dass man das irgendwann nicht unterscheiden kann. Und da ist ja auch die Sache der Deepfakes, wo ganz viele sagen, um Gottes Willen, wenn das in die Hände, das ist so
ist ja auch
gefährlich.
Schlimm. Ist schlimm. Ich finde es auch schlimm.
Ja, das ist ja aber auch, es war aber auch schlimm, als Lenin und Stalin Fotos retuschiert haben und Leute rausgenommen haben, weil sie die umgebracht haben oder die einfach verschwunden sind. So, das ist natürlich auch schlimm. Und aber wir haben ja, glaube ich, da die Abbiegung einfach mal verloren in dem Moment, wo eine Kamera ist ja auch schon nicht mehr die Realität.
Nee, und also das war zum Beispiel auch in Austin so ein Ding, was ich irre fand. Also was wir jetzt alles in Zukunft preisgeben werden. Also was wir jetzt schon alles freiwillig preisgeben, indem wir das Häkchen setzen, Cookie setzen, indem wir irgendwie bei Facebook und WhatsApp alles abgeben, was in unseren Rechten ist. Das wird noch viel mehr, wenn die biometrischen Daten dazukommen. Mhm. Und deswegen, also wie, also ich bin positiv eingestellt, total positiv und trotzdem habe ich unheimliche Angst. Ich habe auch irgendwie, also so eine Vorsicht, sagen wir mal so eine Vorsicht irgendwie, was passieren wird. Und trotzdem sage ich aber, wir machen ja nur Bilder. Ne? Mhm. Und also vielleicht auch nochmal um so ein, warum eigentlich Bilder, warum fasziniert mich das eigentlich so? Und ich habe, als ich aus London wiederkam, habe ich Magazine gegründet und weil das haben die Londoner einfach super gemacht, so Independent-Magazine. Und das war eigentlich immer das Schönste, es ist das schönste Spielen mit einer Gruppe von tollen Leuten, sich was auszudenken, zu produzieren und halt so ein Independent-Magazin zu machen. Das hieß Feld Om. Und hat wahnsinnigen Spaß gemacht, hat alles, alle Kohle, alle Freizeit, alles ist da reingegangen. Aber es war ganz toll. Und jetzt, aber immer die, alle Leute zu motivieren, zu gucken, irgendwie, wie können wir das finanzieren, voll anstrengend. So. Und im Moment ist es halt so, ich setze mich abends hin und mache genau das, was ich vorher gemacht habe, nur dass es vielleicht ein bisschen mehr so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ja, aber das ist dann ja auch schon wieder Kunst. Also da hast du ja mit den Magazinen eigentlich schon angefangen, die Leinwand zu füllen, die du in London
ins
nicht...
Modestrecken und ja. Erotikstrecken habe ich auch gemacht.
Ja, aber das war ja dann deine Leinwand, ja. Also die du in London nicht gefüllt hast, ist dann durch Magazine und Bilder schaffen und eigentlich ja wie ein Orchester. Also ich meine, ein Magazin ist ja auch wahrscheinlich wie eine Oper zu sehen und du standst da als der Dirigent und hast gesagt, ihr macht so ein Foto mit denen und das muss so und so aussehen und nehmen wir den Fotografen rein. Und das ist ja jetzt sowohl deine Arbeit als auch dein Hobby.
Absolut. Und trotzdem ist es, finde ich, dass also gerade mit dem Arbeit mit der KI und aber auch mit einem Team ist ja loslassen. Ne? Es ist was reingeben, gucken, was wiederkommt und so. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also es ist nicht, ich bin nicht der Diktator irgendwie, der sagt, das muss passieren, sondern es ist ein offenes Spiel. Da ist es wieder. Ne? Also ein ganz offenes Spiel und jeder darf sich den Ball nehmen und aber am Ende müssen alle lachen und gut drauf sein.
Ja, und das ist ja auch das Schöne, um da nochmal zu sagen, die KI hat, oder zumindest das Arbeiten, jetzt nicht die KI, sondern das Arbeiten, was wir machen, visuell, schafft es ja manchmal, einen zum Lachen vorm Rechner zu bringen. Ne?
Ja.
Also sehr häufig sitzt man alleine da
und kichert,
weil man da gerade was Wahnsinniges erschaffen hat, womit man auch nicht gerechnet hat. Also man wird auch ganz häufig überrascht. Und das ist, kann ich auch nur allen mitgeben, probiert es, versucht das zu machen und guckt euch vor allen Dingen mal die Bilder an, die.
Ja, und früher war es ein bisschen so, also früher, ne, als wärst du schon so Jahre, ne? Also ich habe November 22 angefangen, glaube ich. Also das ist jetzt noch nicht so lange her. Und aber trotzdem, da war man so froh, wenn man ein tolles Bild gefunden hat.
Ja.
So, jetzt sind eigentlich 60% der Bilder toll. Und man muss irgendwie mehr gucken. Also die Maschine ist so gut geworden, das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist, ich habe das Gefühl, das wächst potenziell. Also es ist wirklich exponentiell, heißt das, ne? Oder wie?
Exponentiell.
Danke.
Das ist ja gar kein Problem.
So, und das ist so irre, ne? Dass wirklich es immer besser wird. Und und manchmal auch zum Leid, also wenn ich jetzt jemand, den ich sehr schätze irgendwie und der sagt so, ich habe jetzt auch mal angefangen, der ist manchmal am Wochenende so weit wie ich nach anderthalb Jahren. Ne?
Also, ja klar, verrückt. Natürlich, weil na, du bist ja auch, du hast ja noch mit diesem, mit der dampfenden Dampflok angefangen und jetzt hat man da so ICEs, die man benutzen kann. Ne?
Ja,
und,
ja.
Und du hattest halt noch den Dampfen, den Ruß im Gesicht. Und ich meine, wenn man sich die anguckt, die Versionen und die Bilder vor allen Dingen, die man mal gemacht hat, sind immer noch schön, weil man sie ja rausgesucht hat, aber heute würde man sie anders machen und auch anders darstellen. Das ist einfach so. Und wahrscheinlich sitzen wir hier und du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen. Lass uns doch einfach mal in einem halben Jahr, weil es wird so schnell gehen, spätestens wieder hier sitzen und gucken, was sich bis dahin verändert hat.
Ja, also, Hasselhoff, anonyme Midjourney Junkies treffen sich wieder.
Ja, ich hatte mal gesagt, wenn wir eine Agentur zusammen gründen sollten, dann müsste sie Hasselhoff heißen.
Mit dem Soundtrack von Knight Rider.
Auf jeden Fall, ja, da wäre auch dieses rote, was so, ich mache eine Bewegung, liebe. Dieses Geräusch wäre auf jeden Fall auf der Webseite zu sehen. Falls ihr da draußen diesen Podcast bei der Arbeit hört und dann hinterfragt mal, ob eure Arbeit auch das Hobby ist und euch so erfüllt oder ob ihr vielleicht in einer Sekte arbeitet. Das ist auch, muss man sich auch manchmal fragen. Falls ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann fahrt einfach vorsichtig und guckt mal, ob euch das Auto vielleicht auch irgendwann von der KI übernommen wird. Und falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann bedanke ich mich jetzt schon mal wirklich herzlich für dieses Gespräch. Du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen. Dann werden euch die wunderbaren letzten Worte meines Gastes in den Schlaf bringen.
Darauf hast du mich jetzt nicht vorbereitet,
doch, aber
gute Nacht.
Und zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob ihr schon reingehört habt, aber ich habe noch einen neuen Podcast, der heißt Richard, wo erreiche ich dich? Den mache ich zusammen mit Ingmar Stadelmann und da fassen wir jede Woche die aktuelle Folge von dem Podcast Lanz und Precht zusammen. Also für alle, die Lanz und Precht schon mal gehört haben und nochmal eine Zusammenfassung oder vielleicht eine Einordnung haben wollen oder für alle, die Zeit vielleicht nicht haben, eine Stunde zuzuhören. Wir fassen das in 10 Minuten zusammen und das Ganze heißt Richard, wo erreiche ich dich? Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions.
Lecker!